begrüße dich ganz herzlich zur 14. Folge von Diversity FM, der Podcast. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, um heute hier reinzuhören. Und das in diesen, wie ich immer noch finde, ungewöhnlichen und sehr hektischen Zeiten von Corona. Ich hoffe, dir und deinen Liebsten geht es in Umständen entsprechend gut. Kennst du das, wenn du eine Person anschreibst und nicht davon ausgehst, dass sie zusagt? Bei Kypra dachte ich, das klappt nicht, aber ich will es zumindest versucht haben. Umso überraschter war ich über ihre Zusage. Obwohl sie mit ihrem Buch, das Anfang des Jahres erschien und ein Riesenerfolg geworden ist, gerade in aller Munde und dementsprechend angefragt ist. So habe ich mich riesig gefreut und tue es noch. Und heute bereitet es mir eine große Freude, das Gespräch mit dir zu teilen. Dieses Gespräch war sehr stark geprägt von der Veranstaltung am Vorabend, bei dem Kypra auf dem Podium stand. Es war eine der schönsten Veranstaltungen, die ich je besucht habe. Das lag natürlich an den 6 Protagonistinnen, aber vor allem an dem einmaligen Setting, die Moderatorin vorbereitet hatte. Was ich genau damit meine, hörst du gleich. Ich hatte sehr kurzfristig am Morgen entschieden, mein ursprüngliches Konzept über Bord zu werfen, um mich auf diesen Flow einzulassen. Über diesen sind wir auch auf das Buch und aktuelle gesellschaftspolitische Themen zu sprechen gekommen. Und es war echt schön, es face to face zu machen. Aber höre selbst, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit mit Kypra. Ich freue mich sehr, sehr auf dieses Gespräch heute mit dir, Kypra, in Frankfurt, in einem Hotel, in, wie kann man noch ein bisschen sagen?
Hinterhof
vom Hotel, aber sehr idyllisch, oder?
Ja, total, so fast so französische Art und Flair. Ja,
und blauer Himmel, obwohl wir Ende Oktober haben.
Ja.
Wunderbar, total schön und wir sind ja schon lange im Kontakt, um dieses Gespräch zu führen. Und ich glaube, ich hätte auch irgendwann mal sagen können, ich möchte das, oder lass uns das vielleicht digital machen. Aber das war mir irgendwie, ich wollte es so machen. So. Und ich freue mich, dass es jetzt so geklappt hat. Und wir hatten ja gestern einen sehr, sehr schönen Abend. Da würde ich auch nochmal drauf ansprechen kommen. Und ich möchte vor allem dir Danke sagen. Also danke, dass du mir zugesagt hast, weil ich habe das, als ich das Buch gelesen habe, und ich habe ja dir geschrieben damals über Instagram, dass ich den letzten Abschnitt, also letzte Kapitel, einfach liegen lassen habe, eine Woche.
Oh,
ich wollte nicht, dass das Buch zu Ende geht. Und dann musste ich aber irgendwann mal, weil ich auch neugierig war. Und dann dachte ich, okay, weil ich aber auch wusste einmal, dass ich, wenn ich das zu Ende geschrieben habe, will ich und muss ich dich anschreiben. Und das habe ich getan und gefragt, ob du den Podcast mit mir machst. Und das hast gleich ja gesagt und dafür vielen, vielen Dank. Und ich habe nochmal, das erste Mal haben wir Kontakt aufgenommen, ich habe Kontakt zu dir aufgenommen, am 30. Januar. Ich habe mir das heute Morgen nochmal angeschaut gehabt, wegen der Lesung. Ich glaube, im Gorki-Theater war, glaube ich, die erste noch in live. Dann war 23. Februar, hatten wir mal geschrieben gehabt. Und dann am 13. April habe ich dir tatsächlich geschrieben. Und jetzt ist ein paar Monate schon hin. aber es hat geklappt. Und es hat vor allem aber auch damit zu tun, das will ich auch nochmal sagen, danke auch an dir, aber an dich, aber auch an Julia, also deine Assistentin. Das war so toll und so verbindlich und so zuverlässig und so freundlich im Ton. Das ist, wo ich mir denke, ich glaube, ganz viele wollen das auch, die mir auch zusagen oder sonst irgendwie oder einen anderen. Ich kenne das ja auch von mir. Mhm. Aber sie ist irgendwie nicht arbeitstechnisch oder von den Kapazitäten her nicht hinbekommen. Und deswegen so die erste Frage so, war das, also ist natürlich eine bewusste Entscheidung, aber machst du es? Und was hat das auch in deiner Arbeit verändert? Weil ich glaube, dazu kommen wir ja auch, was macht diese Arbeit aus und was geht es? Aber man muss sie auch organisieren können.
Mhm.
Und das ist mindestens, und das war ihr Job, das zu machen. Deswegen sitzen wir heute hier. Und ich will sagen einfach, das hat bei mir so einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen, weil nicht nur das Wollen, sondern auch das Können irgendwie im Einklang stand.
Ja, es ist mir wirklich wichtig, dass hinter der Arbeit, die man öffentlich macht, auch Arbeit im Inneren und an Strukturen steckt.
Ja.
Und dass es nicht nur quasi ein heiße Luft nur ist, sondern dass das nur die Spitze eines Eisbergs sein sollte. Und das ist mein Anspruch, ohne dass ich ihn immer erfüllen würde oder je in Gänze erfüllen könnte. Aber mir ist halt, also ich finde, die Verantwortung, die mit einer solchen Arbeit einhergeht, ja, dass man bekommt ja extrem viel Macht zugesprochen, ja. Die hören Menschen zu, mehr als Menschen, die das eigentlich verdient hätten. Und damit geht einfach eine Verantwortung einher, dass man das, was man sagt und wie man es sagt und all das wirklich sorgfältig mit ist und verantwortungsbewusst mit umgeht. Und ich weiß gar nicht in letzter Instanz, wie das idealerweise zu sein hätte, aber ich probiere und dazu gehört halt für mich zu schauen, wie kann ich diese Arbeit so organisieren, sodass da eine Verlässlichkeit ist, sodass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ja, sodass es gut funktioniert.
Ja, ja.
Und ich habe vor 5 Jahren angefangen, damit zu sagen, okay, gut, ich brauche jemanden, der mich so unterstützt und dann aber auch diesen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, es gab halt viele Wechsel in der Zwischenzeit, und mit Julia arbeite ich schon seit 2 Jahren zusammen, dass dieser Mensch auch glücklich ist in der Zusammenarbeit und dass man so harmoniert und versucht sozusagen gemeinsam diese Verantwortung für zu entwickeln. Und das ist sozusagen alles, was im Hintergrund passiert, was öffentlich nicht sichtbar ist, aber sehr wichtig ist, damit das, was öffentlich passiert, gut laufen kann.
Total schön. Also als Feedback einfach, da hast du eine tolle.
Ja, wenn ich dir weitergebe, wird sich sehr freuen. Ja,
total schön. Eigentlich, und dann, als du mir zugesagt hast, dachte ich, oh mein Gott, scheiße.
Jetzt muss ich es auch machen.
Jetzt muss ich es auch machen und ich habe aber 1000 Fragen, aber sie wird nicht 1000 Stunden Zeit haben für mich. Und ich glaube, auch keiner wird zuhören 1000 Stunden. Also auf was fokussieren? Und das eine ist sozusagen im Buch, sind 1000 Stellen, aber auch gestern Abend. Und ich glaube, daraus kann man viel ableiten. Aber davor, wie gesagt, wenn Corona nie wäre, hätten wir uns vielleicht schon vorher getroffen. Und du hattest ja viele Pläne, wie wir alle. Und du hattest aber dieses Buch. Und das ist sozusagen im Januar, glaube ich, oder so veröffentlicht worden. Und dann sollte es richtig losgehen, 1000 Pläne. Und dann kam dieser 14. März und seitdem ist alles anders. Und wenn du jetzt nochmal so rekapitulierst, was hat sich so verändert in deiner Arbeit? Gab es so bestimmte Phasen deiner Arbeit? Und bist du vielleicht auch ein bisschen, dachte ich mir so, vielleicht auch ein bisschen sauer, weil dir wurde was genommen? Also diese Begegnung, davon lebst du ja aus, beschreibst du ja immer so. Und so wie gestern Abend und alles ist eh noch strange, aber gab es da so Momente? Genau, also wie ging es dir damit?
Ich war ehrlich gesagt im ersten Moment erleichtert, weil das war ja nach Hanau alles und es war noch so frisch für mich. Und dann irgendwie vor Publikum zu stehen und dann über etwas anderes zu sprechen, wäre mir sehr schwer gefallen. Und das, also ich hätte es dann gemacht, aber da wäre ich nicht ganz ich selbst gewesen. Und ich hätte so, und darauf hatte ich nicht so große Lust. Und als so die ersten Termine abgesagt worden waren, war ich so gar nicht so unglücklich darüber.
Echt krass.
Und als dann alles abgesagt worden ist, war ich auch nicht so unglücklich, wie man vielleicht sonst gewesen wäre, weil ich ja echt das Privileg hatte, dass das Buch einfach selber die Runde gemacht hat. Also ich hatte nicht zu wenig Aufmerksamkeit für das Buch. Es wurde sehr, sehr breit rezipiert, gelesen und ich habe ja immens viel Feedback bekommen. Also jeden Tag extrem viele Nachrichten. Ich kam da überhaupt nicht hinterher. Und ich hatte ja total stark das Gefühl von in Interaktion zu sein mit Menschen. Und dann muss man auch dazu sagen, ich hatte ja noch nie ein Buch vorher und eine Lesereise. Deshalb wusste ich gar nicht, was mir entgeht. So jetzt, wo ich auf Lesereise bin, bin ich sehr glücklich, dass ich nicht vorher wusste, wie schön Lesungen sind und wie schön so eine Lesereise ist. Weil ich als dann alles abgesagt und verschoben wurde, viel, viel trauriger gewesen wäre, hätte ich gewusst, wie toll das ist. Und diese Phase hat mich ehrlich gesagt sehr meine Arbeit verändert, weil ich mich gefragt habe, als ja wirklich alles runtergefahren worden ist und ich weiß nicht, ob du diese, es gab so ein paar Tage lang richtig Stille.
Ja,
erinnerst
stimmt.
Du dich?
Ja,
also auch
ja,
im Diskurs
klar.
So.
Total.
Und es war so ein What now, what now, what now. Ja. Bevor er mit sehr viel Kakophonie befüllt worden ist, aber so ein paar Tage lang. Und in dieser Phase habe ich mich gefragt, was ist jetzt unsere Aufgabe? Was ist meine Aufgabe? Und da habe ich gemerkt, dass anscheinend offensichtlich meine Aufgabe und die von anderen intellektuellen AutorInnen etc. die Aufgabe zu sein scheint, darauf zu warten, dass die Regierung irgendeinen Fehler macht, damit wir hinterher sagen können, hätte man anders machen müssen. Und das fand ich so zynisch und dachte, ich möchte nicht, dass deren Misserfolg in dieser Krise meine Währung ist, sondern ich möchte einen Teil dazu beitragen, dass sie möglichst viele Menschenleben retten. Und jetzt ist die Zeit, wo, also mir ist da in dem Moment nochmal ganz klar vor Augen geführt worden, dass wir auch eine Verantwortung dafür haben, dass das Wissen, das wir produzieren, nicht nur einfach in die Öffentlichkeit von uns hinausgesandt wird, sondern dass wir auch mit daran wirken müssen, dass sie eingespeist wird in die Gesellschaft. Weil sonst ist es nur eine Selbstbeweihräucherung. Ja, wenn du so Sachen sagst, um sie gesagt zu haben, dann sagst du nur Sachen, die für dich sind.
Was meinst du damit, dass es sozusagen eingespeist wird? Was würde das im Konkreten bedeuten?
Dass du auch darüber nachdenkst, wie kann das umgesetzt werden, politisch, strukturell? Du auch darüber nachdenkst, wie kann das in das, also wie kann das Wissen, was wir produzieren, in die Gesellschaft dort ausprobiert werden und dann kommt es wieder zurück und du kritisierst es, verbesserst es und speist es wieder zurück, dass es so eine Art Zirkulation ist. Und ich habe gemerkt, es staut, weil viele gar nicht so sprechen, weil sie wollen, dass das eingespeist wird, sondern weil das, ich weiß nicht, ob meine Menschen das mit der Absicht tun, ich habe es damals nicht mit dieser Absicht gemacht, aber letztlich wirkt das Sprechen, was man tut, nur als sozusagen Selbstbeschreibung, ja, ich denke so, ich bin so und ich finde so und ich meine so, aber dass das Wissen, was man produziert, nicht dem eigenen Selbst und dem eigenen Denken dient, sondern der Gesellschaft dient, bedeutet dann auch zu überlegen, wo kann das andocken, wo muss das rein? Und wir haben dann deshalb mit anderen AktivistInnen zusammen und FreundInnen und AutorInnen gemeinsam dann mehrere Studien gemacht. Ich kann da jetzt nicht, also weil es halt so, darf da nicht öffentlich drüber reden, aber so, ich kann grob nur sagen, dass wir dann gemeinsam überlegt haben, welche Gruppen wurden in dieser Krise übergangen? Wie kann man bei einer potenziellen zweiten Welle, man muss sagen, das war alles ne, im Sommer noch, wo unklar war, ob es überhaupt eine zweite Welle gibt oder ob die bereits gekommen ist, etc. Aber da zu überlegen, wie kann man helfen, dass die Menschen, die üblicherweise sowieso mal vergessen werden, jetzt nicht nochmal zusätzlich vergessen werden, sodass diese ganze soziale Schere noch weiter auseinandergeht, sondern mitwirken, mithelfen, mit unserem Wissen, was wir bisher produziert haben und neuen Studien und Daten und Zahlen, die wir erfassen, dazu beitragen, dass das Wissen eingespeist wird in Krisenstäben und in der Politik. Das war für mich wirklich ein ich dachte mal, ich bin sehr reflektiert und dann irgendwann ruht man sich ja auch drauf aus. Aber das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich darf mich niemals darauf ausruhen und dass ich immer schauen muss, so macht meine Arbeit Sinn, ist sie nachhaltig, welchem Zweck dient sie, unter welchen Parametern denke ich und wie verfälscht es mein Denken und was ist mein Auftrag?
Das finde ich spannend, dass du sagst nochmal, also erstmal das mit Hanau und dass du sagst, ich war also aus anderen Gründen gar nicht jetzt so unglücklich, weil es schwer wäre, sich darauf zu konzentrieren, um mich und das Buch und so weiter. Und dann aber auch dieser Prozess des Innehaltens, also auch nochmal wichtig war, und über neue Dinge nachzudenken. Und trotzdem glaube ich, und wir reden ja nochmal über heute Abend, dass du sagst, ja, dein Buch war Interaktion, du hast Sachen bekommen, vielleicht übers Ohr, aber vor allem gelesen, übers Auge. Aber dieses Fühlen, in einem Raum zu sein und diese Stimmung und so weiter, sagst du selber, wenn ich das gewusst hätte, früher wäre ich wahrscheinlich wirklich traurig. Und jetzt sind wir wieder in so einem Moment, wo es sein kann. Also ich meine, das war ja schon sehr fraglich. Wir wurden angerufen nochmal, kommt ihr wirklich? Dann ist man mit Abständen, all die Sachen, die da sind. Ne? Also eine richtige Begegnung ist auch nicht, aber man ist zumindest in einem Raum, da war was spürbar und so eine Energie. Und jetzt kann es sein, du hast ja ganz viele Pläne noch, dass das wieder alles über den Haufen geworfen wird. Wie geht's dir damit?
Ich glaube, dass zum Wohlbefinden einer Gesellschaft auch dazu gehört, dass Menschen Sicherheit wahrend zusammenkommen, weil wir Menschen nicht gemacht sind für ein isoliertes Leben. Und ne, du hast eine Familie, ich habe eine Familie. Wir erleben es nicht so krass und nicht so hart wie Menschen, die zum Beispiel alleine wohnen, wo diese Isolation ja wirklich gesundheitsgefährdend ist. Absolut. Also die einzigen Gefährdungen in unserer Gesellschaft haben wir ja jetzt nicht durch diesen Virus, sondern wir haben ja auch andere Faktoren, die ein Leben beeinträchtigen. Und ich vermute, dass bei jetzt dieser nächsten Zeit unter bestimmten Bedingungen trotzdem Veranstaltungen stattfinden werden, aber halt ne, mit sehr viel, so wie heute halt auch oder gestern auch, Sicherheitsabstand und Vorkehrung etc. etc. Weil ich glaube, wir brauchen sie für unsere gesellschaftliche Gesundheit. Und du hast recht, weißt du, in einem Raum zu sein mit Menschen, da entsteht eine andere Energie und Verbundenheit. Und nur du kennst das Buch, aber wenn du dann bei einer Lesung bist und das Buch nochmal vorgelesen bekommst, aber auch noch visuell erlebst, dann passiert ja so viel mehr. Und dann hast du Menschen im Publikum und die miteinander, obwohl sie nicht sprechen, obwohl sie nicht berühren, trotzdem interagieren durch so eine Energie. Und das ist etwas, was Menschen brauchen, so ein Aufladen, so ein Belebtwerden.
Total. Total. Und ich frage mich, ich weiß nicht, ich meine, du bist ja schon auch nochmal viel stärker auch davor im digitalen Raum gewesen, aber wie hast du das empfunden, im digitalen Raum über Zoom oder was auch immer über dein Buch zu sprechen? Was war das für eine Erfahrung? War das sehr intensiv? Ich weiß gar nicht, wie viel das davon war, ob das alles dann einfach digital gestaltet wurde, ob es zugenommen hat. Die Verdichtung hat ja auch sozusagen, das ist ja auch nochmal eines, wo man sagt, naja, viel mehr Work-Life-Balance ist jetzt nicht als davor. Wie war das für dich?
Also ich nehme nichts, also diese Energie, die man im Analogen spürt, das ist nicht eins zu eins im Digitalen. Und für mich ist es anstrengend. Und ich mache es trotzdem, weil ich merke, dass trotz des Digitalen Menschen wirklich diese Energie mitnehmen und da was passiert. Aber ne, alle anderen haben ihre Mikros aus. Und ich wäre, glaube ich, vielleicht was anders, wenn man diese Töne hören würde.
Aber dann kriegt man auch das Klingeln mit von der Haustür die Katze und so weiter.
Ich hatte aber zum Beispiel eine der ersten Veranstaltungen, die dann so kurzfristig dann nur noch digital stattfanden. Und dann sollte ich einen Vortrag halten. Lesen ist noch was anderes, weil, ne, du weißt, der Text steht sowieso. Und er braucht nicht dringend ein Publikum, mit dem man sozusagen interagiert. Und aber ein Vortrag halt schon. Und es gab so freie Teile, die ich vortragen wollte und feste Teile. Und ich weiß noch, dass ich im Zimmer stand und vortrug und dann mittendrin im freien Teil, weil halt so wirklich, du hast ja null Resonanz, ne? Und ich stand plötzlich im Raum und ich so, boah, ich stehe hier alleine in meinem Zimmer vor einem elektronischen Gerät und rede vor mich hin und ich habe keine Ahnung, ob mir irgendjemand zuhört. Und war ich so total raus aus dem Film, es fiel mir so schwer, wieder reinzukommen, das hatte ich halt noch nie. Und da habe ich gemerkt, wenn du vor einem Publikum bist, dann siehst du die Augen, du siehst die Menschen, du nimmst sie mit und da ist so eine Energie, mit der du spielen kannst. Und wenn ich zum Beispiel, gestern Abend, aber normalerweise, wenn ich vortrage und lese, gestikuliere ich immer extrem stark, weil die Energie im Raum, die bewegt man quasi auch damit, so, ne? Und du spielst damit, du spielst sie zurück, du holst sie ein, du verdrehst sie, du wendest sie, du machst sie sichtbar auf eine materielle Art. Und das ist etwas, was da natürlich vollkommen verloren geht. Und ich ziehe da nicht so viel raus wie aus persönlichen Begegnungen.
Ja, genau, das war ja das Argument, warum ich gesagt habe, ich warte halt so lange, bis es möglich ist, und heute ist es möglich. Genau, Energie, gute Überleitung zu diesem, was hat Hatice gesagt, ein denkwürdiger Abend gestern. Und vielleicht für die, die nicht wissen sozusagen, gestern war die Veranstaltung Textlangt Salon, macht Worte, wieder Worte, sprechen über Rassismus. Und es diskutierten Max Scholek, Kypra Gümüşay, Zoe Hagen, Sharon Dadu-Otu, Jamal Tuschik war nicht da, dafür war Olivia Wenzel da, Dennis Utlu und Hadija Haruna Ölka hat das moderiert. Und ich lese ganz kurz vor, weil ich es total schön beschrieben finde. An diesem Abend kommen wichtige Stimmen des aktuellen Rassismus-Diskurses in Deutschland zu Wort. In ihrer Sprache und Wortwahl unterscheiden sie sich voneinander. Sie sprechen über das vielen so unangenehme Wort Rassismus und das Denken darüber. Ein ungeliebtes, gern verdrängtes Thema. Die AutorInnen beantworten Fragen und reagieren auf die Antworten. Warum sprechen wir nicht gerne über Rassismus? Wer sind die RassistInnen? Ziel ist es, sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Konstruktiv, freundlich, offen. Eine Rassismuskritik, die darauf abzielt, die Verletzbarkeit der sogenannten anderen sichtbar zu machen und wahrzunehmen. Würdest du sagen, das ist gelungen?
Ja. Ja, der Abend gestern war sehr spannend, weil ne, die eine Frage war, warum sprechen wir so ungern über Rassismus? Mhm. Dann war die zweite Frage, wer sind die RassistInnen? Und die dritte Frage war, wie geht das? Genau. Rassismus, kritisch, denken, schreiben, ja. leben. Und jede Frage wurde auf unterschiedlichste Art und Weise beantwortet. In der ersten Runde, als Zoe und Dennis dran waren, war für mich sehr, sehr dominant im Raum ne, Schuld und Verantwortung. Und wie schwer es ist, über Rassismus zu sprechen, weil da auch eine Schuldfrage mit ja. drin hängt. Und aber wir über Strukturen sprechen, letztlich, weil Menschen entscheiden sich ja nicht genau. eines Tages, dass sie sich rassistisch verhalten wollen, selten zumindest. Mhm. Meistens verhalten sich Menschen einfach so rassistisch, weil die Strukturen sie genau dahingehend erziehen. Mhm. Und es ist sehr schwierig, über diese abstrakten Strukturen zu sprechen. In der zweiten Runde.
Ne? Aber können wir da vielleicht nochmal, ja. weil das würde mich auch nochmal interessieren, weil genau dieses, Dennis hat es ja gemacht mit sozusagen, es gibt die Identitätsfrage, mhm. das Schuldproblem, und das sozusagen aus der Rassismusfrage schnell eine Schuldfrage wird. Mhm. Und dann bist du bei Moral und so weiter. Und da dachte ich mir über die, was, also ich meine, oder ich glaube, Olivia hat gesagt, es wurde schon so vieles, wurde schon so oft und so richtig gesagt, mhm. aber es ist nicht in die richtigen Ohren gelangt. Das fand ich auch einen schönen Satz. Und ich frage mich, also wir sagen ja, es müsste eigentlich mehr über Verantwortung geredet werden und mehr über Macht, Privilegien. Also wer also? Ich glaube, Dennis hat auch gesagt gehabt, wen würde ich denn anrufen?
Ja.
Und dann denke ich mir natürlich, es macht einen Unterschied, wenn wir beide jetzt über Rassismus sprechen oder andere Ismen und auch mit unseren Problemen, die wir damit haben und auch unserer Verantwortung und so weiter. Also überhaupt wollen wir das überhaupt hören? Aber auch wenn es um Macht und Privilegien geht und wenn Menschen natürlich Interesse daran haben und davon profitieren, ist auch klar, dass sie nicht darüber sprechen wollen. Und da frage ich mich, wenn wir dann beim Beispiel Sexismus über Frauenquote sprechen, müssten wir nicht eher über so sagen ganz klare Instrumente wie Machtstrukturen verändert werden können, sprechen als über moralische Verantwortung, Grundgesetz und all so Sachen, wo man das ableiten kann. Weil ich glaube, ich meine, das kann man machen, aber in der Wirkung ist es ja nicht so wirklich erfolgreich.
Ja, also du meinst sozusagen, ob man nicht auch in Bezug auf Rassismus über Quote und Co. nachdenkt?
Ja, oder andere ganz klare Sachen, die sozusagen die Machtfrage eher anpeilen und sagen, ja, machen wir uns nichts vor. Es ist sozusagen, die einen profitieren, die anderen profitieren nicht. Und die, die profitieren, haben gute Argumente. Vielleicht sozusagen sehr nachvollziehbare. Warum sollen sie von selber davon lassen? Und es geht ja wahrscheinlich nur über Druck oder andere Dinge. Es gibt ja sozusagen die Bewegung in den USA, die schwarzen Bewegung, hier die Frauenbewegung. Es gibt viele andere, Klima, so kann man sagen, wie erfolgreich. Aber das ist das Einzige, was im Moment ja hilft. Und wir haben auch mit Black Lives Matter gemerkt, ich meine, das ist das eindrücklichste Beispiel für mich, als dann in, wo war das, in Irland oder so, wo diese Statue das erste Mal dann in den, wo ich mir dachte, naja, und dann sagt der Bürgermeister, ja, es gab viele Petitionen, es gab viele Anfragen, wir haben viel drüber gesprochen, aber naja, war nicht. Und jetzt machen die einfach, nehmen die das Ding, schmeißen ins Wasser und sagt, ja, eigentlich eine gute Idee.
Ja, Tatsachen schaffen. Ja,
genau.
Ja, ich glaube, das ist wirklich...
Weil ich will jetzt nicht zu Gewalt aufrufen, aber es hat mich schon nachdenklich gemacht.
Ja, aber ich glaube, es ist etwas Zentrales, nämlich don't ask for permission. Also ne, nicht um Erlaubnis fragen, ob du zu einem Thema sprechen darfst, ob du etwas anderes machen darfst als das, was bereits besteht. Und ich glaube, ich hatte ja gestern Abend das so Baldwin zitiert, ne, wo er sagt, über die Sprache, dass er nur gelernt hat, sie zu imitieren, aber nie gelernt hat, sie zu benutzen.
Ja.
Und ich glaube, Emanzipation, ob nun aus feministischer oder antirassistischer Perspektive heraus, ist, einfach zu benutzen, zu machen, Realitäten und Tatsachen zu schaffen, statt permanent um Erlaubnis zu bitten, ob man denn darf, ob man denn über die Grenzen, die einem die Gesellschaft vorschreibt, subtil wie klar und deutlich, ob man diese Grenzen überschreiten darf. Ne? Also zum Beispiel hätte ich niemals Erlaubnis bekommen, dieses Buch zu schreiben. Ja, und du hättest niemals Erlaubnis bekommen, diesen Podcast zu machen. Und erst indem du es machst, schaffst du eine Realität und Tatsache. Und ich glaube, das ist Emanzipation und das schafft neue Realitäten und da müssen wir hin, statt erstmal darum zu bitten, dass Menschen das Problem Rassismus erkennen, dann auch dazu kommen, dass sie merken, okay, ich habe es zwar nicht so gemeint, aber es kommt trotzdem so an, und dann zu sagen, ja, okay, dann erwirke ich eine Veränderung, gleich direkt an der Veränderung zu beginnen und Menschen da dann sozusagen mitzureißen und mitzunehmen.
Ja.
Und dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, finde ich, symbolisiert das sehr schön.
Ja, und ich meine, und das ist schön, das ist jetzt also sehr konkret für mich auch mit diesem Podcast.
Ja.
Und das war gar nicht so einfach, also gar nicht wegen Technik und so weiter, das kann man die Information. Also einmal war es der Weg für mich zu sagen, nach 15, 16, Flucht und so weiter, hat mich schon sehr müde gemacht und sehr mürbe, weil es jetzt nicht nur beruflich für mich damit zu tun hatte, sondern auch sehr privat und sehr persönlich und Familie und all so Sachen. Und kommst und dann gehst du raus und überall wird nur über das Gleiche gesprochen. Du kannst das nicht mal trennen und sagen, mal auf Pause drücken. Und das war sehr müden. Und natürlich mit AfD, mit Pegida und so weiter, das Gefühl. Und dann guckst du über den Tellerrand und auch da ist nicht wirklich besser. Und das macht müde. Und dann denk, okay, ich kann mich jetzt irgendwie, und dann gab es die Debatte jetzt auch oft, Exit irgendwie, wohin und so, wo soll man hingehen. Darüber auch nach viel gedacht, aber eigentlich ist es nicht das und ist es schon soweit. Aber vor 3 Jahren dachte ich auch nicht, dass es so weit kommt. Und dachte, naja, dann lass doch das machen, worauf ich Lust habe. Und das war für mich eine Entscheidung, mich auf das Positive. Also wenn ich Diversity, dann meine ich erstens sozusagen nicht nur über Rassismus zu sprechen, weil ich auch gelernt habe durch meine Diversity-Ausbildung, dass es darum geht, um den Mechanismus, den zu verstehen von Rassismus. Und dann ist es egal, ob du schwarz bist, ob du ein Kopftuch hast, ob du schwul oder lesbisch bist, trans bist, ob du eine Behinderung hast, alles ist das Gleiche. Mehr oder weniger, mit sehr vielen Unterschieden, aber in der Wirkung ist es das Gleiche. Und sagen, okay, ich will mit denen sprechen, die was Gutes tun für diese Gesellschaft. Weil unsere Energie, wir hatten das Thema in dem Vorgespräch, geht immer nur auf die, die sozusagen uns sagen, naja, das werden Tatsachen schaffen, dann reden wir über Seehofer und. Ich weiß gar nicht, warum, dass der so viel Aufmerksamkeit verdient hat auch und so weiter. Und es ist ein Innenminister, Bundesinnenminister, klar. Es ist wichtig, weil er auch sozusagen unser Leben mitbestimmt. Deswegen müssen wir es machen. Aber wenn es nur das ist, und das beschreibst du ja schon sozusagen ganz schön. Und aber was ich damit sagen will, es war, ich habe ein Coaching vorher gehabt. Und dann habe ich auch nicht nur einen Coach, der irgendwie jetzt Coach ist, sondern auch sich mit der Frage von Rassismus und so, von Empowerment aus Berlin beschäftigt. Und die hat mich gefragt, warum fällt dir eigentlich so schwer, darüber zu reden? Du hast doch alle Kompetenzen dafür. Und meine ich, mir hat niemand gesagt, dass du in die Welt rausgehst. Also meine Eltern sozusagen, mach deine Arbeit, aber doppelt so viel, mach und so weiter. So, ich meine, die putzen, die machen das und die machen das total akribisch und würden auch nicht fehlen, auch wenn sie krank sind, also Sachen. Und sagen, das ist, du musst über Leistung, dieses, was Nike immer sagt mit dem Leistungsmythos. Aber selbst dich zu ermächtigen und sagen, ja, das interessiert jemand, die Zweifel, die im Kopf kommen. Und du kennst auch im Umkreis nicht so viele Leute, die sagen, ich habe es auch gemacht, ist ganz einfach und so weiter. Das habe ich nie gehabt so. Und da einfach mutig sein und das zu machen und trotzdem voll viel Unsicherheit zu haben. Und das finde ich spannend, das sozusagen nochmal zu sagen, nicht nach Permission zu fragen, sondern selbst sich zu empowern. Aber das ist nicht so einfach.
Das ist überhaupt nicht einfach. Und das ist, ne, dieses Zitat von Baldwin kommt ja relativ am Anfang im Buch. Und ich habe auch relativ am Anfang der Recherche dieses Zitat von ihm gelesen und war so, das ist die Lösung. Und es klingt einfach, aber es ist das Schwierigste einfach, das ich mir vorstellen kann. Weil wie geht das? Und da ist ein ganz Emanzipationsprozess im Raum, weil was er ja damit macht, ja, Baldwin, ein afroamerikanischer Schriftsteller, der in den 60er Jahren im Exil in Paris lebt und dann aber bemerkt, dass er immer nur Gast in dieser Sprache war und nun plötzlich sich zum Hausherren erklärt hat. Und ich glaube, das ist so ein ganz kleiner, aber elementarer Schalter im Kopf, den man umlegen muss, zu den Gestaltenden der eigenen Gesellschaft und Realität zu werden, weg von den gestalteten Personen zu kommen. Und weißt du, du hast verschiedene Dynamiken gerade aufgemacht. Es sind halt viele Gleichzeitigkeiten. Es geht nicht darum, dass man alles, was so sonst irgendwie in der Gesellschaft passiert, links liegen lassen soll und gar nicht mehr auf irgendwas reagieren soll, sondern es geht um die Ausgewogenheit, es geht um die Gleichzeitigkeit. Alleine das eine wird nicht zur Lösung führen, alleine das andere wird nicht zur Lösung führen. Aber wenn unsere Ressourcen sich lediglich darauf konzentrieren, irgendwelche klugen Argumente gegen Seehofers hanebüchene Statements zu entwickeln, dann ist das verschwendet. Weil er nicht auf die klugen Argumente reagieren wird, sondern es braucht Menschen, die ihm widersprechen, aber es braucht extrem viele Ressourcen. Und mit Ressourcen meine ich jetzt nicht Geld nur, so ist es nur eine Ressource, Zeit, Aufmerksamkeit, Wissen, Menschen etc., die sich mit anderen Dingen beschäftigen, die hinführen zu der erwünschten Zukunft. Organisationen aufbauen, Projekte starten, Romane schreiben, Podcasts machen, Musik machen, Kultur schaffen, Schulen gründen oder überhaupt an einer Schule unterrichten und damit mitarbeiten an einer Zukunft, die dem näher kommt, was man sich wünscht, statt diejenigen, die nicht zu überzeugen wären, alleine durch, nicht mal durch Selbstaufgabe zu überzeugen wären, deren Gefallen zu erlangen zu suchen, ist eine fehlgeleitete Ressource. Und wir müssen kritisch auf uns sein, ne? Wer bestimmt, womit wir uns beschäftigen? Ja. Wer bestimmt, wie wir unsere Zeit gestalten? Und es macht mich so traurig, wenn ich junge Menschen höre, die sagen, ja, ich studiere Medizin, und ich frage, warum, und sie sagen dann nicht, ja, weil ich Menschenleben retten möchte, sondern sagen, ja, weil ich beweisen muss, dass muslimische Frauen auch klug sind. Oder weil ich beweisen möchte, dass schwarze Frauen auch das können. Und da denke ich mir so, wie traurig, dass ganze Lebenswege danach geformt werden, der Welt nachzuweisen, dass man ein gleichberechtigter Mensch ist. Und dieser Mensch wäre vielleicht eine Star-Architektin geworden oder eine stadtbekannte Köchin oder hätte einen geilen Roman geschrieben oder hätte getöpfert oder wäre trotzdem Ärztin geworden, aber eine andere. Und dass sich unsere ganzen Lebenswege danach formen, dass unsere Kinder Dinge beantworten lernen müssen, die andere Kinder nicht beantworten müssen, dass sie ihre Lebenszeit daraufhin verschwenden müssen, überhaupt als Menschen anerkannt zu werden. Davon müssen wir uns emanzipieren. Nicht, dass wir gar nichts mehr tun, um die Gesellschaft zu verändern, sondern dass wir auch die Gesellschaft verändern, indem wir Tatsachen schaffen.
Das ist total super, dass wir über den gestrigen, dass ich erstens da noch Karten bekommen habe und drinne war und dass wir über diesen auch über das Buch sprechen und so weiter oder über die Gesellschaft und alles eigentlich, was ich hatte ja diese 1000 Fragen, ich glaube, die werden wir alle beantworten jetzt oder darüber diskutieren. Weil ich frage mich zwei Sachen. Einmal, sagst, da kommen junge Menschen und die sagen, ja, ich möchte hier zeigen und beweisen und so weiter. Und dann frage ich mich, was sagst du denn? Sagst du, nein, studiere oder mach Ausbildung oder mach das, vergess Rassismus, vergess Ding, konzentriere dich auf das, was du intrinsisch willst. Ich meine, ob die das dann weiß, eine andere Frage. Also ist das die Lösung, wobei du ja teilweise schon geantwortet hast, natürlich müssen wir das machen, aber was heißt das für konkret für eine junge Person? Und ich will ein Beispiel nennen von meiner Cousine, die jetzt im Black Lives Matter, die vorher war die auch auf Instagram, ich habe das dann, also man privat kennt man sich und dann Instagram ist ja manchmal so zwei Welten, ne? Und dann werden dann Fotos von sich selbst und so weiter gepostet. Ich habe mehrere Cousinen, deswegen ist es einigermaßen anonym. und dann kam Black Lives Matter und alle, nicht nur sie, sondern alle waren total politisiert. Also so im Alter von zwischen 15 und 20, 21, so sind die, sind so 8, 9. Und ich habe das so beobachtet und vor allem habe ich beobachtet, dass in den Stories viel Wut, viel sozusagen ihre Klassenkameradinnen, was ist, wie, warum positioniert ihr euch nicht und so weiter. Und das war, es ging wochenlang so. Und ich habe gedacht, okay, das gehört auch zu dem Prozess, ne? Sondern gar nicht jetzt irgendwie sagen, was machst du da? Oder aber hab dann irgendwann gesagt, so, wie geht's dir eigentlich? Jetzt war ich aber wütend und was ist das, warum machen die nichts? Und ich fühle mich so allein gelassen und so weiter. Das verstehe ich, ist auch gut. Aber es ist ein langer Kampf, ja. Und das erste, was ich gemacht habe, ich habe ihr das Buch geschickt, das hat sie gelesen. Und das zweite gesagt hat, denk dran einfach, was dir wichtig ist und versuche. Also bei mir ist Podcast und was wäre das? Aber weiter konnte ich auch nicht sagen, weil was willst du ihr raten, mir zu sagen, mach dein Studium oder jetzt dann mach halt eine NGO auf und mach nur das. Was heißt das für eine junge Person? Ich meine, was heißt für uns alle, aber gerade für jüngere Menschen, die gerade so politisiert wurden, Black Lives Matter, und ich meine, die Gefahr ist jetzt einfach, dass die so eine Generation total frustriert ist, weil die auf die Straßen gegangen sind, die haben viel Bewegung, Bewegung gebracht und merken aber, ja, interessiert den Innenminister gar nicht. Es passiert überhaupt nichts. Also in der Wirkung ist es immer noch das Gleiche.
Ich glaube, ich würde behaupten, dass wir das Gleiche hatten. Weißt du, erinnerst du dich an den Irakkrieg und diese Zeit? Wir waren auch alle auf den Straßen. Wir haben auch demonstriert. Wir haben auch zu anderen Themen, aber wir sind auf die Straße. Wir waren wütend, wir haben gefordert und wir sind diese Evolutionsprozesse sozusagen durchlaufen. Und ich finde, das gehört dazu. Ich glaube, was halt nicht am Ende sein darf, ist, dass man dort stehen bleibt, sondern dass man diese Politisierung, die sehr, sehr, sehr wichtig ist, dazu nutzt, kritisch über die Welt nachzudenken und dann aber das zu nutzen, um die Welt zu verändern.
Ja.
Und nicht dabei zu bleiben, eine Veränderung einzufordern, weil dann bleibt man in der Bittstellerposition.
Ja.
Und wenn ich sage zu jungen Leuten, macht das, worauf ihr Bock habt, dann nicht im Sinne von entsolidarisiert euch mit all jenen, die auf die Straße gehen, sondern tragt diesen Kampf von den Straßen weiter in die Institution. Ja, und es ist ein sehr schmaler Grat zwischen dem, was man tun möchte, und der Solidarität mit all jenen, die nicht das Privileg haben, das zu tun, worauf sie Lust haben. Und diesen Balanceakt, den müssen wir aber gehen lernen. Denn wenn wir nur das tun, worauf wir Bock haben, ohne uns zu solidarisieren, mit denen, die nicht das Privileg haben, ein Leben zu führen, wo sie eigenmächtig Entscheidungen treffen dürfen, aus verschiedensten Gründen heraus, wird nicht helfen und nur Produkte sein und in der Bittstellerposition zu sein, wird auch nicht dazu führen, dass Veränderung bewirkt wird. Es ist ein Zusammenspiel dessen. Und ich glaube, verantwortungsbewusst die Welt zu gestalten, das ist die Lösung, weil viele der Probleme kommen ja halt genau daher, dass nicht verantwortungsbewusst gestaltet worden ist, dass Menschen Strukturen aufgebaut haben, ohne über all jene nachzudenken, die nicht mit am Tisch sitzen. Und Diversity bedeutet nicht, dass man an einem Tisch unterschiedlichste Personen sitzen hat. Diversity bedeutet, dass man, ganz egal wer am Tisch sitzt, sich den Auftrag macht, all jene mitzudenken, die nicht mit am Tisch sitzen. Und es muss dann egal sein, wer am Tisch sitzt, weil die Mentalität derjenigen, der am Tisch sitzt, ist, über die ja nachzudenken, die nicht dort sind. Weil verschiedenste Menschen an einem Tisch sitzen zu haben, ist keine Garantie dafür, dass tatsächlich dort Strukturen geschaffen werden, die die Diversität der Gesellschaft, das Facettenreichtum der Gesellschaft irgendwie umreißen, sondern sie kann gleichermaßen zu Ausschlussmechanismen führen. Und das ist das, was wir erlernen müssen, dass du dann junge Leute hast, die dann ProgrammierInnen werden, dass die in die IT-Branche gehen, die in die Modebranche gehen, in Kunst gehen, Kultur gehen, im Bereich Medizin, Architektur, in verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft sind, mit dem Auftrag für sich verantwortungsbewusst mit ihrer Macht umzugehen. Dann hast du andere Handelnde als jene, die weder den Gang in die Strukturen wagen, noch wie jene, die dorthin gehen und sich einfach nur von den Strukturen formen lassen. Und das ist extrem schwierig, und dazu gehört das Durchlaufen der Wut, dazu gehört das Durchlaufen der Proteste, der Frustration, und danach irgendwann, ne, man muss einmal durchleben, ne, man muss einmal gegen diese Wände laufen, um zu sehen, da ist eine. Ja, du musst die Mauern spüren, du musst da Prellungen holen, damit du diesen Schmerz spürst. Anders geht's nicht. Mhm. Und dann musst du aber mit diesem Schmerz, ne, wir haben ja vorher, bevor die Aufnahme lief, über, wie geht man halt mit diesen Dingen um, ja? Wie geht man um damit, dass man im Leben halt nicht eine rosarote Welt hat, sondern, angeschrien wird auf der Straße, angepöbelt wird, rassistisch diskriminiert wird, ausgeschlossen wird, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Bahn. Also wirklich so, du bewegst dich durch die Welt und dir werden Dinge vorgelatzt und du erlebst Dinge, die nichts mit dir zu tun haben, weil die Gesellschaft in dir etwas anderes sieht als die Person, die du bist. Und du läufst sozusagen mit dieser Projektionsfläche um dich herum durch die Welt, die dich zu einer Angriffsfläche macht. Und das ist natürlich eine extrem harte Erfahrung. Und was mir persönlich da sehr geholfen hat, der Umgang damit, und das klingt sehr schwierig, und ich sag diese Dinge nicht, weil es einfach wäre, und ich sag das nicht, weil ich denke, dass man leiden und weinen und traurig sein und wütend sein sollte. Das gehört dazu, sondern vielleicht hilft es, mit der Wut umzugehen. Vielleicht hilft es, einen Sinn zu entwickeln, weil nichts ist schlimmer als Schmerz ohne Sinn. Weißt du? Nichts ist schlimmer als Scheiße zu erleben und nicht zu wissen, was du daraus lernen sollst. Und meistens ist es ja so, dass man rückwirkend dann weiß, was man aus der Situation gelernt hat, weil man daraus ein anderer Mensch geworden ist. Also wir postrationalisieren halt vieles. Aber was mir hilft, in solchen Situationen trotzdem sozusagen einen Sinn zu erkennen, um dadurch nicht hilflos der Situation ausgesetzt zu sein, ist, dieser Satz von einem afroamerikanischen muslimischen Theologen aus den USA, der sagte so sinngemäß, es gibt einen zweifachen Segen in der Unterdrückung, die man erlebt. Der erste Segen ist, dass man nicht der Unterdrückende ist. Mhm. Und der zweite Segen ist, dass man erlebt, wie man nicht sein möchte. Mhm. Und mir hat das so geholfen, da in dem, was ich erlebe, und ich kann nicht anderen sagen, dass sie das genauso sehen müssen. Wie gesagt, Wut ist legitim und alles andere ist legitim. Weißt du, weil Menschen sind unterschiedlich und was man erlebt, ist so verletzend, dass ich absolut nachvollziehen kann, wenn Menschen unterschiedlich reagieren und halte das alles für legitim. Aber wenn ich halt teilen dürfte, was mir geholfen hat und was vielleicht anderen hilft, dann wäre es tatsächlich das. Und ich war auch früher sehr, sehr wütend und frustriert, tatsächlich. Ich habe das ja auch im Buch erzählt, ne? Diese Situation, wo ich dann einer Freundin von mir dann, ne, wo ich dann über die muslimische Community meckerte und sagte, ja, es passiert das nicht. Und ich war so wütend und so wütend und so wütend. Ich dachte, jetzt kommt von ihr so, ja, du hast recht, das ist richtig kacke. Und von ihr kam nur so, Kübra, dir mangelt es an Demut. Und ich so, what? Mein ganzes Leben mache ich dies und das und das und das und du wirst mir jetzt Demut vor. Aber während sie sprach und während ich sprach, wusste ich, dass sie recht hat. Ja. Und denn was sie damit ausgesagt hat, ist, woher kommt meine Anspruchshaltung, dass bloß weil ich tue und mache, dass das, was ich tue und mache, da auch Wirkung entfalten muss? Also es ist ja eine absolute Vermessenheit. Ich bin ein Mensch mit zwei Armen, zwei Händen, zwei Beinen, einem Kopf. So, woher kommt meine Erwartungshaltung, dass bloß weil ich XY getan habe, jetzt Dinge sich verändern müssen? Und sich loszulösen davon, dass man am Ende wirklich nur für das eigene, am Ende unseres Lebens sind wir nur für unser eigenes Handeln verantwortlich. Wir sind verantwortlich, was wir der Welt beigetragen, wie wir uns verhalten haben, wie wir waren, was wir hinterlassen haben auf dieser Welt. Das ist das, wofür wir zur Verantwortung gezogen werden. Und dann sich damit abzufinden, dass die Welt riesengroß ist. Wir sind Milliarden von Menschen auf dieser Welt.
Und das gibt's auch schon verdammt lange.
Verdammt lange. Ja. Und ich hoffe, ein bisschen länger als die Klimakrise vorhersagt. Ja. Und das bedeutet letztlich, dass wir mit einer gewissen Demut auch diese Arbeit machen müssen.
Aber heißt das zum Beispiel, dass wir nicht sozusagen unseren Erfolg, gestern wurde von Lohn, was ist der Lohn, unseren Lohn davon abhängig machen, was die Wirkung ist und ob das, was wir sozusagen beabsichtigen, auch so kommt, nämlich rassismusfreie Welt oder rassismuskritische Welt so, oder und dann eher danach schauen, dass ich mich in der Haltung, was mit mir gemacht hat, und sozusagen mein Bestes geben, wie sozusagen du bist auf dem Fußballplatz und gibst dein Bestes und nicht davon abhängig zu machen, ob ich jetzt gewonnen habe oder nicht, sondern sozusagen, ob ich zufrieden bin mit dem, was ich da geleistet habe und ob ich meinen Werten entsprechend und dem, was ich sozusagen trainiert habe und was für mich wichtig ist, entsprechend diese 90 Minuten verbracht habe.
Also um in diesem Bild zu bleiben, was du gerade aufgemacht hast, wäre es, ein Fußballspieler zu sein, der nicht total verkrampft und wütend und agromäßig versucht unbedingt diesen Ball in dieses Tor zu kriegen, sondern der im Einklang mit seinem Team ist, der im Einklang ist mit dem, was um sich herum ist, der sich freuen kann an dem Erfolg der anderen, der sich freuen kann, also der sozusagen, während er das ist, nicht ein hässlicher Mensch wird. Weißt du, moralische Überlegenheit allein macht uns nicht zu guten Menschen. Ja, also bloß weil du antirassistisch und feministisch bist, bist du kein besserer Mensch. Wenn du trotzdem einer bist, der anderen Menschen sich gegenüber destruktiv und hässlich verhältst, wenn du ein Mensch bist, der andere Menschen gewaltvoll anspricht oder gewaltvoll ist, wenn du ein Mensch bist, der überall in allem das Böse sieht und Menschen so, dann bist du kein guter Mensch. Also moralische Überlegenheit allein wird uns nicht rechtfertigt nicht menschliche Hässlichkeit. Und das ist, glaube ich, ne, das ist der Punkt so. Und wenn du schaffst, dich durch das Leben zu bewegen, einerseits im Bestreben, die Welt zu einer besseren Welt zu machen und gleichzeitig aber zu versuchen, ein Mensch zu sein, der im Einklang ist mit dem Menschsein, der etwas Positives hinterlässt. Und positiv bedeutet für mich, das ist immer so negativ besetzt, als wäre man sozusagen so, oh, bubbly und irgendwie nicht die harte Realität sehen. Ganz ehrlich, ich sag nicht all diese Dinge, weil mein Leben perfekt ist und und ich irgendwie nie schlimme Sachen erlebt hatte, sondern trotzdem.
Ja, ja. Und das ist, also ich, sind total viele gute, also sozusagen, wenn du sagst, also verantwortungsvoll mit der Macht, mit der eigenen Macht, die man hat, im Kleinen auch umzugehen, in der Familie, die man hat, die Verantwortung, die man hat, damit kann ich da viel anfangen, weil natürlich wir dann immer, und das ist sozusagen für mich die erste Erkenntnis gewesen mit, bei der Diversity-Ausbildung, die ich vor 12 Jahren gemacht habe, ich bin reingegangen, um mehr über Rassismus, das heißt eigentlich über, was die mir alles antun. zu lernen und bin rausgegangen mit meinem Sexismus und meiner Homophobie und so weiter. Und dann dachte ich so, okay, das hat mich total erschüttert, weil ich dachte, ich wäre auf der Guten, weil ich immer mich so erlebt habe, aber habe mich nie wirklich damit, also war ich noch 22, 23, so. Und das war für mich, aber es war ein langer Prozess, ein sehr schmerzvoller Prozess, auch die eigenen Privilegien zu sehen. Zum Beispiel haben sich immer, wenn es um Identität geht, so eine Übung, wo es darum geht, was macht deine Identität aus? Alle meine Kolleginnen haben Frau in ihrer einer wichtigsten Gruppenzugehörigkeit. Ich habe das nie reingeschrieben. Und habe gemerkt, naja, wenn 99% aller Frauen das reinschreiben und ich nicht, dann hat das vielleicht mit einem Privileg zu tun. Und habe dann reflektiert, wie ich sozialisiert worden bin und so weiter, also Sachen. Und davon habe ich mehr profitiert, ehrlich gesagt, als über diese andere Sache. Weil davon wusste ich schon, das war mein Leben, da bin ich Experte drin. Und da war ich in dieser Boot und all so Sachen. Das ist das eine. Und das zweite ist, also zu überlegen, okay, wenn das dann so ist und wenn ich auf diesen 90 Minuten auf diesem Platz bin und das Bestmögliche versuche dann in der Zeit, was heißt das dann sozusagen in meinem Leben? Und da habe ich sozusagen 2, 3 Assoziationen. Das eine, ähnlich wie im Kind. Also meinem Sohn zu sagen, also natürlich will ich nicht, dass er sich wehtut. Natürlich will ich nicht, dass er hinfällt, wenn er das Laufen lernt oder wenn er im Kindergarten gekratzt und geschlagen wird und so weiter und weint nach Hause. So, das will ich alles nicht. Das wollen wir alle nicht. Aber anders geht es anscheinend nicht, um diesen, was du da beschrieben hast, mit der Wand gegen die Wand laufen. Und das, was er daraus lernt, sozusagen, und damit umzugehen. Also lernen wir ihn, bringen ihn mein Bein zurückzuschlagen oder zu sagen, so anders das zu klären. Und genau, sich selbst nicht, um meine Cousinen oder so ziemlich davor zu schützen. Und gleichzeitig aber ein Umfeld zu schaffen, zu kreieren, in dem sozusagen das, von dem ich denke, dass das wertvoll ist und so sollten wir alle leben, ist ja sozusagen erstmal meine Perspektive, auch wirklich tagtäglich umzusetzen. Und damit bin ich schon ehrlich gesagt genug beschäftigt. Und ich finde, das ist so ein Abend wie gestern. Das ist, wie du hast in dem Buch auch sozusagen, oder ist ja gerade jetzt auch auf Instagram so Karakaya Talk. Das finde ich so ein Ort. Oder so Diversity Training, wo auch Dinge ausgehandelt werden. Und auch so ein Podcast. Also das ist sozusagen, ich habe lange gebraucht, um das zu checken. Und ehrlich gesagt, auch durch das Gespräch merke ich es mehr, dass ich viel häufiger diese Räume brauche. Weil das ist anderes immer wieder dann über die Woche dann mit der Studie Rassismus, die wir haben, Demokratiefördergesetz. Weil auch das, wenn du sagst, welche Ressourcen werden wir eigentlich? Ich meine, das wird ja gar nicht anerkannt. Was Menschen, was die ganzen NGOs machen, die werden sozusagen schlecht bezahlt. Das sind hochkompetente Menschen, die machen so viel für diese Gesellschaft. Aber so gehen wir damit um. Und deswegen ist es wichtig, dass wir strukturell da eine Veränderung und das mit dem Kabinettsausschuss zum Beispiel da etwas bewirkt. Weil das hat dann Auswirkungen auf unsere Arbeit und unseren Bereich. Und was ich gestern nochmal, um darauf zurückzukommen, einfach so total fantastisch fand, ist einmal die Form und das Setting, weil ich meine, das war ja nicht einfach 6, ich meine, die werden mit mehr Abstand und so weiter, Moderatorin in der Mitte, ihr 6 an der Seite verteilt, sie stellt dir eine Frage, ihnen eine Frage und so weiter, sondern es war, ihr musstet das selber machen, sondern 2 haben Input gegeben, kurzen Input, und da war ich auch mal, die waren so unterschiedlich, und dass ich dann kurz bei paar dachten, hat die Frage eigentlich verstanden? oder ist das egal? Oder sie hat nur, aber reden alle gleich viel Zeit und so weiter. So, ja. Das war sehr unterschiedlich. Und sich davon zu lösen, zu sagen, nee, da gibt's kein richtig und falsch. Mhm. Und dann war dieser Moment, ihr kommt dann mit auf die Bühne, die anderen 4. Und dann war so ein kurzer Moment von Ruhe, von Unsicherheit, von Stille. Was ja eigentlich die Moderatorin ist doch verantwortlich, zu sagen, jetzt, du bist dran, rede jetzt genau und dann reicht es jetzt auch langsam. Das fand ich total bemerkenswert. Und das andere ist, dieses, was sie sagt, konstruktiv, offen, freundlich, witzig. Und Sharon hat es geschrieben, ich war so froh, dass sozusagen ohne Kontroverse ist es nicht unbedingt langweilig.
Ja.
Und es war gar nicht langweilig, aber ihr habt euch nicht gestritten. Ihr hattet schon so 1, 2 so unterschiedliche Perspektiven.
Ja.
Aber es war nicht dieses Talkshow-Format, was wir gewohnt sind. Und was ehrlich gesagt, ich frage mich, warum das seit Jahren nicht besser wird, aber so. Aber da fand ich...
Ganz kurz nur als Anekdote, ich hatte letztens oder vor ein paar Monaten mal eine online ein Online-Panel, wo Luisa Neubauer und Christina Lunz und ich und dann jemand aus dem, der zum Thema Foreign Relations, ne, internationale Diplomatie zusammen dazu arbeitet. Und er hat immer wieder, der Moderator hat immer wieder versucht, uns zu einer Kontroverse zu zwingen, so, ne? Und dann, aber wir waren halt nicht irgendwie, also wir drei waren es gewohnt, die Idee einer anderen Person weiterzuspinnen, um eine Perspektive zu ergänzen, weil wir wissen, dass diese Perspektiven alle ein Teil der Realität sind, die es gilt einzubinden, weil seltenst hat man in einer solchen Situation eigentlich mit Menschen zu tun, die etwas Falsches sagen. Und häufig ist das gleichzeitig alles wahr. Nur gestern Abend hatten wir so eine Situation, wo ich gesagt habe, sollten wir nicht nach einer rassismusfreien Welt streben? Mhm. Es bedeutet rassismuskritisches Sprechen nicht eigentlich, dass man letztlich nicht danach strebt, rassismuskritisch zu sprechen und zu schreiben und zu leben, sondern rassismusfrei zu schreiben und zu sprechen und zu leben. Und Sharon sagte, dass sie ein großes Unbehagen damit hat. Und ihr Unbehagen ist absolut legitim. Und sie gehört dazu, um zu verstehen, womit wir uns beschäftigen. Und deshalb finde ich tatsächlich, dass nur so tatsächliche Diskussionen entstehen, weil Kontroverse bedeutet letztlich, dass zwei Positionen gegeneinander antreten. Aber man gewinnt viel mehr, wenn diese beiden Menschen überlegen, wie diese Positionen zusammengehören, wo es eine Spannung gibt und wo sie sich zusammenfügen und wie diese Spannung, also warum diese Spannung existiert und was dahinter steckt und wie das eigentlich zusammengehört. Und manchmal merkt man, dieser andere Mensch spricht über einen anderen zeitlichen Zusammenhang. Und Sharon hat erzählt, dass sie dabei an ihre VorfahrInnen denkt und die Tradition, in der sie sich bewegt und aus einer ganz anderen Brille auf dieses Thema schaut als ich. Und so erklärt sich vieles. Und da versteht man viel mehr als wie, ich finde das okay und ich finde das okay, aber was finde ich jetzt okayer?
Ja, aber bist du jetzt, ich meine, weil du sagst ja auch, diese Talkshows und so weiter kritisierst du ja immer wieder, und trotzdem warst du, glaube ich, bei Black Lives Matter, warst du bei Maischberger oder so, ne?
Ich war nach Hanau.
Nach Hanau. Mhm. Also deswegen die Frage, ich hatte es so eher verstanden, dass du sagst, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn mehr da reinzugehen, es bringt dir, weil das einfach nur destruktiv ist. Aber, hast du eine Strategie, du sagst so, ich gehe da nicht mehr rein, oder wie gehst du damit um?
Also ich bin da hingegangen, um einmal zu sagen, dass diese Runden mitverantwortlich dafür sind, was in Hanau passiert ist. Mhm. Also ich habe letztlich eigentlich bei diesem Auftritt das Format kritisiert und habe das, was ich auch im Buch geschrieben habe, dort nochmal verdeutlicht und deutlich gemacht, wie unsere Sprache, die Verrohung in unserem Diskurs genau dazu beiträgt. Und die Sache ist halt, ich habe ja Erfahrung damit und ich weiß, ich kann erfüllen, wo ich eine enge Rollenbeschreibung habe, die sozusagen, wo ich dann eigentlich wie eine kaputte Schallplatte eigentlich immer das Gleiche wiederholen würde, in der Hoffnung, dass irgendwie was sich ändert und am Ende wird sich nichts ändern. Oder wo ich die Möglichkeit habe, sozusagen den Rahmen zu sprengen, wenn man so möchte. Und da habe ich die Möglichkeit gesehen, dass das war aber super spontan, ne? Also es war jetzt nicht so, ich habe jetzt irgendwie 3 Nächte drüber geschlafen, habe dann nicht mal eine Nacht drüber schlafen können.
Aber davor war eine Pause, wo du sagst, ich gehe da nicht mehr rein. Das war nach langer Zeit wieder das erste Mal, oder?
Es war langer Zeit wieder das erste Mal. Also ich habe vorher sehr viele Einladungen immer bekommen und habe ehrlich gesagt dann immer wirklich manchmal 2 Stunden ungelogen mit Redaktion diskutiert, warum das die Fragestellung falsch ist, warum das nicht irgendwie den Diskurs weiterbringt, warum die Zusammenstellung der Gäste nicht gewinnbringend ist, wen es da eigentlich bräuchte, und habe ehrlich gesagt dann irgendwann so mir den Mund fusselig geredet, dass ich gemerkt habe, es lohnt sich nicht mehr, man muss auch von außen Druck machen. Und deshalb war es mir, also ja, die Sache ist halt, das ist ein bisschen unfair, weil Ilna, da war ich ja, Maischberger würde ich nicht hingehen, ist ja eine der Guten, ne? Ist ja eine, die sich wirklich um diese Diversität bemüht, sie versucht verantwortungsbewusst damit umzugehen und trotzdem ist es einfach so, dass, und die sind ja, also die Talkshows sind ja nicht alleine dafür verantwortlich, dass wir diese Kultur haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die eine Diskurskultur erfunden hätten, wo man nur alles auf Kontroverse anlegt, sondern das durchzieht sich ja durch so viele Gesellschaftsbereiche. Und dort auf so einer Plattform dann nochmal zu betonen, wie das, was wir in dem Moment tun, eigentlich ein Teil des Problems ist, war mir wichtig.
Mhm. Ja, total. Und ich meine, also stimmt. Eigentlich sind wir es so gewohnt, dass wir sozusagen immer Kontroversen oder wenn wir etwas vorgelegt bekommen, dass wir erstmal kritisch das beäugen und dann gar nicht sagen, das hast du gut gemacht, sondern eher so, das ist ja auch eine Frage der, wie wir erzogen
sind. Oder weiterdenken,
sind.
Ne?
Ja,
das also, stimmt. Ne? Ja. Also, dass du sagst, okay, das finde ich falsch, aber ja. Der Gedanke ist wertvoll, ja. Damit kann ich ja. Etwas anfangen oder auch zu erklären, warum finde ich den Gedanken falsch, ja. Und wie fügt er sich vielleicht in etwas anderem zusammen? Also, weißt du, Nietzsche hat mal davon gesprochen, das ist, was hat er gesagt? Also basically beschrieben, dass Perspektivbewusstsein notwendig ist und dass anderen die eigene Perspektive aufzudrücken, ja eigentlich so maßlos ist und so ein eklatanter Mangel total, an Demut.
Total.
Und, ja. Und das ist es wirklich.
Ja, total. Und also ich meine, ich habe jetzt zwei Gedanken. Das eine ist, nochmal zu überlegen, naja, also es anders zu machen einfach tatsächlich. Auch in diesem Podcast geht es eher um Empathie und Umgang. Auch damit und gar nicht jetzt sagen, naja, Küpper ist jetzt aber anders machen müssen und so. Und dann yeah. Also, ich finde auch, das ist kein Podcast-Format.
Aber kann man ja auch sagen und dann wäre das für mich sozusagen, nur du sagst, nee, ich würde das anders machen, dann weiß ich, ah, okay, du sagst es aus dem Grund, ich habe es aus dem Grund so gemacht, was lerne ich da draus?
Ja, aber das eine ist ja sozusagen, was man sagt, sondern aber ich glaube auch, was ich spüre, vor allem, wenn ich in Berlin bin, ehrlich gesagt, sozusagen unter, ihr wurdet ja gestern als Antirassismus Intelligenzia beschrieben, aber auch unter Antirassismus-Leuten über Linke und so weiter, dass der Ton und der Umgang miteinander sehr harsch ist. Und ich meine, das macht mich in letzter Zeit sehr, sehr nachdenklich. Über das Ziel, glaube ich, sind wir uns gar nicht so uneinig, also ob jetzt Rassismus, kritischer Rassismus war, egal. Aber der Weg dahin folgt eigentlich über Selbstbestimmung. Und das merken wir in der politischen Linke, das merken wir sozusagen in der Antira oder überhaupt in dieser Diversitätsbewegung, dass sozusagen ich, wenn ich zum Beispiel das Thema, und das haben wir in den Trainings oft auch, oder in der Ausbildung, dass unterschiedliche Perspektiven, also während die einen sagen zum Beispiel, hier, Pronomen ist schwierig, so, ne, die Frage, wie wir es verwenden, und wenn ich das nicht kann, bin ich raus, weg vom Fenster. Andere haben aber sozusagen soziale Herkunft und die sagen hier, Armut und so weiter, aber sind auch, und dann ist es eine Frage von Eliten, diesen Diskurs, den wir führen, wo manche einfach abgehängt werden. Also wir haben zum Beispiel einen Diskurs gehabt mit BIPOC, dass einige selbst BIPOC da nichts anfangen können, sagen, ich kann das gar nicht aussprechen, ich kann es nicht verstehen, ich kann auch nicht damit umgehen. So, und dann fängt es an, dass wir sehr ungemütlich wird. Und ich finde, selbst in der eigenen Gruppe, wenn ich das mal jetzt anführungs sagen würde, ist es total schwierig. Ich weiß nicht, wie du das erlebst.
Ja, ich sehe das ähnlich und ich glaube, dass wir letztlich ne, das habe ich ja gerade schon gesagt, eine moralische Überlegenheit allein reicht nicht. Dass du sagst, dass du XY falsch findest. Weil in dem Moment hast du ja die Macht, ja, wenn du Kritik ausübst und gehört wirst, bekommst du ja auch eine gewisse Macht in dem Moment. Und wenn das aber, was du lebst und verbreitest, eine Kultur der Angst und Zerstörung ist, ja. Dann ist es das, was du kreierst. Ja, das ist die Tatsache, die du schaffst.
Ja.
Und ich hatte mal so eine Diskussionsrunde mit so jungen Leuten, die, wo wir genau über diese Thematik sprachen. Und ich habe sie gefragt, was schafft ihr denn? Ja, also schaut mal an, was ihr gerade macht. Wie verhaltet euch? Fühlt ihr euch wohl gerade? Ne? Also habt ihr das Gefühl, gemeinsam auf einem Weg zu sein? Oder habt ihr das Gefühl, habt ihr die große Angst, einen Fehler zu machen?
Ja.
Und es darf halt nicht sein, dass Menschen Angst haben, etwas zu tun, zu handeln, die Gesellschaft zu gestalten, weil sie Angst davor haben, einen Fehler zu machen. Weil Fehler gehören dazu. Wir müssen Fehler machen. Fehler sind essentiell. Weißt du, wir haben beide Kinder. Wenn wir unseren Kindern verbieten würden, Fehler zu machen, dann könnten sie nichts tun. Und als erwachsener Mensch bist du immer noch am Werden. Du bist nicht fertig. Ich habe zumindest bei mir den Anspruch, dass ich bis zu meinem Tod, egal wann der sein wird, nicht fertig bin, sondern immer weiter überlege, wie kann ich werden? Wie kann ich weiter werden? Wie kann ich mein Menschwerdungsprozess fortführen? Und niemals an den Punkt kommen zu sagen, jetzt bin ich fertig, jetzt ruhe ich mich aus, sondern die Welt ist zu schön, die Welt ist zu groß, wir Menschen sind zu schön, die, weißt du, all das ist zu viel und zu reich, als dass man sagen könnte, ich bin fertig. Und das ist, gehört halt auch dazu, ja, dass man überlegt, welche Kultur schaffe ich denn? Welche Hegemonie schaffe ich denn? Und da selbstkritisch mit sich zu sein und auch verantwortungsbewusst zu sein und dann vielleicht zu sehen, dass man nicht dem Ideal entspricht, vielleicht, dass man selbst von sich hat.
Ja, das ist schön. Ich würde auch so mit Blick auf die Zeit so langsam auch nochmal in die Abschlussrunde gehen. Und du hast ja das mit dem auch gestern gesagt, es geht ums nicht nur ums Lernen, sondern Entlernen, Fehler machen und so weiter. Gab es so einen gewissen Punkt, wo du gemerkt hast, das ist so? Und das Zweite ist, ich habe da heute Morgen dran gedacht, an den von Paul Mecherell, den Begriff Kompetenzlosigkeitskompetenz. Und ich habe das irgendwann vor 8 Jahren oder so gelesen und verwende das immer wieder und für mich selber versucht das. Also es gibt ja Unsicherheitskompetenz, aber ich finde Kompetenzlosigkeitskompetenz, nochmal, auch immer wenn ich sage das erste Mal, dann was ist das nochmal und so. Aber weil auch diese der Kompetenzbegriff nochmal in Frage gestellt wird, weil was wir mit Kompetenz ja verstehen, ist jemand, der keine Fehler macht, der sozusagen immer selbstbewusst auftritt und
gar
nicht zweifelt und so. Und das loszulassen und zu verlieren, gerade wenn wir in der Polizei sind, Trainings gemacht haben oder bei Lehrkräften, die ja auch was vermitteln oder wir alle eigentlich, das war eigentlich mal so, ist ja manchmal so, wenn du einen Begriff hast, stimmt, das trifft's genau. Und wie ist das für dich, also was bedeutet das, wenn du da nochmal reingehen würdest, kompetenzlos zu sein, weil das ist ja erstmal nicht, es macht ja Unsicherheit, kann man ja nicht nur in dem Moment ist sofort toll, sondern es ist erstmal auch ein schwierig, weil du etwas noch nicht ganz verstanden hast, weil du noch nicht alles so, es macht was auch körperlich mit dir so. Und wie gehst du damit um?
Du hast auch gefragt, ob es einen Moment oder so gab. Ich habe deshalb parallel, während du gefragt hast, überlegt, so wo fing das bei mir an? Die Sache ist, wahrscheinlich ist es ähnlich wie bei dir, ne? Welcher Jahrgang bist du?
81.
Das heißt, du hast so 9/11 wahrscheinlich auch sehr ne, bewusst erlebt. Ja. Und das heißt, also bei mir war das, ich war 13 Jahre alt und habe plötzlich Fragen gestellt bekommen, wo ich überhaupt nicht kompetent genug war, sie zu beantworten. Das heißt, ich war sehr, sehr früh damit konfrontiert, zu Dingen kompetent sprechen und sein zu müssen, wo ich wusste selber, dass ich das nicht sein kann und mich sehr gestört habe an der Verantwortung, die mir übertragen wird. Und es durchzog sich dann bis heute, dass ich mich frage so, ist das für euch ausreichend? What? Also dieses Nicht-Fassen, ich könnte mich auch ausruhen darauf, dass sozusagen mir ein Mikro hingereicht wird und dann sagen sie, ich kann auch Bullshit erzählen, die glauben mir das. So. Aber für mich war das immer, hat das immer Misstrauen erzeugt in, ist das für euch kompetent? Oh mein Gott. So. Und das ist etwas, was bei mir immer dazu geführt hat, dass ich lernen musste, damit zu leben und sozusagen, ich finde das ein schönes Wort, das du eingebracht hast, ne, zu leben damit, dass man eigentlich immer nur am Ergründen ist und eigentlich aber nie fertig ist.
Ja.
Und dieses diese Achtung vor dem, was man tut, hat mir immer sehr geholfen, mir den Freiraum zu erkämpfen, weiterzumachen und zwar zu meinen Konditionen, mich zu emanzipieren von den Umständen, innerhalb derer ich agieren musste und zu verstehen und zu beobachten. So, ne, ich bin ja schon sehr lange in diesem Diskurs, seit 15 Jahren und ich weiß, wie die Menschen, die heute, ne, ich weiß, wie die vor 10 Jahren waren, ich weiß, wie sie gestern waren und ich weiß, wie wenig zum Teil dahinter steckt, ohne jetzt Menschen.
Ja, ja.
So, aber ich will damit nur sagen, ich will nicht jetzt sagen, ah ja, da gibt's nur irgendwie nur Öffentlichkeit und nichts dahinter, sondern ich weiß, dass es ein Weg ist. Das mal versuche ich damit zu sagen. Und dass niemand die Antwort hat. Niemand hat die Antwort auf all die Fragen, die wir heute diskutiert haben. Es gibt viele verschiedene Antworten, die zusammenwirken müssen. Und das zu wissen, hilft einem immens, mit dieser
Kompetenzlosigkeitskompetenz.
Richtig, genau, damit umzugehen.
Ja. Wir kommen zu meiner Abschlussfrage. Und zwar, also ehrlich, hatte ich von diesen 1005 wären meine Abschlussfragen. Wir machen jetzt auf eins. Du hast jetzt das Buch geschrieben. Du hast eine Erfahrung an Rückmeldungen bekommen. Du hast, also eine ist, sind zwei Fragen in einer Frage. Hat sich das Buch nochmal für dich verändert oder gibt es eine bestimmte Stelle, die dich irgendwie sozusagen nochmal das hast du gar nicht vorher so begriffen, wie wichtig diese Stelle für dich auch selber ist. Und zweitens, damit anschließend, wenn du einen Tipp geben würdest, nochmal auch aus dem Buch heraus, und du sagst ja, beschreibst ja wunderbar, es geht jetzt sozusagen nicht darum, direkt auch mit den anschließend an den Fehler Probleme zu beschreiben, sondern sozusagen da rauszukommen. Und wie wir das rauskommen, da muss ich jetzt keine Antwort liefern, sondern nach und nach. Und wir haben ja viel darüber gesprochen, im Umfeld zu haben und so weiter, selber machtkritisch zu sein und damit umzugehen. Aber gibt es eine Sache, die du gerade, sagen wir jüngeren Menschen, weil das bisher auch besonders wichtig ist, sagen würdest, das ist ein Weg, der mir zu geholfen hat, und den würde ich dir gerne auch mit auf den Weg geben.
Mm. Ich fange gleich mal damit an. Was ich jungen Menschen mit auf den Weg geben würde, ist, wirklich sich die Frage zu stellen, so hart es ist und so vielleicht unbeantwortbar sie einem im ersten Moment klingen mag, wirklich zu fragen, was würde ich tun, wenn es keinen Rassismus gäbe in dieser Gesellschaft, keinen Klassismus, also all diese Dinge, die mich beschäftigen, die mir die Luft zum Atmen nehmen, wenn es diese Dinge nicht gäbe, was würde ich tun? Und dann sich wirklich vorzustellen, wie es wäre, wenn, um dann das zu einem Ziel zu machen und zu verbinden mit dem, was man jetzt weiß. Und das ist, für mich war diese Frage eine sehr, sehr, sehr harte Frage und ich habe Monate gebraucht, um sie zu beantworten. Aber es ist ein Weg, der sich lohnt und den ich wirklich allen Menschen, die davon betroffen sind, ans Herz legen würde. Und zur ersten Frage, ja, gestern Abend hast du sie vielleicht gemerkt, ne? Ich habe ja aus diesem Teil zitiert, wo, vielleicht kannst du es ja auch einspielen, das ist ja alles auf YouTube da, wo Ron Suskind berichtet, was der eine Chefberater von George W. Bush, ne? Und dieses Zitat, das hat mich nicht losgelassen. Und ich denke weiter darüber nach und ich merke, dass es mich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr lange noch begleiten wird. Aber das führt dazu, dass ich weiterdenken kann und es, ich finde es extrem ermächtigend, also so hart es ist, so ermächtigend finde ich das, weil es lässt mich nochmal ganz anders auf unsere Situation schauen und uns über die Wege nachzudenken, die wir gehen müssen oder könnten zumindest. Und für mich ist das Buch eigentlich sozusagen, das ist ein Buch, was ich gern selbst gelesen hätte und ein Buch, was ich mit sehr Hintergrund. Ein Buch, was ich mit sehr viel Liebe geschrieben habe, aber auch mit sehr viel Liebe für die Menschen, die es lesen, weil ich wollte, dass jede Seite wertvoll ist und dass es dicht ist und dass Menschen daran Freude haben und alles ist bewusst gewählt, ja, wie man anfängt und wohin es geht und alles, dass so eine Reise ist, die man sozusagen geht. Und eigentlich geht es darum, Köpfe zu öffnen. Und jetzt, wo sie so offen sind, ist halt für mich die Frage, wie geht's weiter? Ich würde Sachen nicht mehr ändern im Buch, von der groben Struktur her. Aber es gibt Dinge, die ich jetzt anders erzählen würde vielleicht, ja, auch mit der Pandemie im Hintergrund. Und wir arbeiten jetzt demnächst an der englischen Übersetzung und da werde ich auf jeden Fall andere Beispiele verwenden, aber auch diese Dinge jetzt mit einarbeiten.
Total schön.
Es wird ein überarbeitetes Buch tatsächlich dann werden. Und darauf freue ich mich.
Ja. Und ich freue mich auf das, oder wir freuen uns alle auf das zweite Buch natürlich, das dann auch noch ohne Druck auszuüben. Ich will danken, ich habe gestartet mit Danke und will auch aufhören mit Danke, weil das hat sich ja durchgezogen, wie Umgang miteinander. Und ich finde, da gehört auch schon Danke dazu, auch ernst gemeint ist. Und ich will deswegen danken, du hast es bei Hotel Matze beim Podcast geschrieben mit dem Steine heben. Und wie viel Hände es braucht und so weiter. Und dass du überhaupt die Zeit genommen hast, auch für dieses, obwohl du jetzt gestern Abend die Situation, die Veranstaltung hattest und auch nach Hamburg natürlich willst und so, dafür vielen, vielen Dank. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe und mitnehmen kann, ist sozusagen über den Podcast hinaus, ist dieser Erzählabend, den ich auch da gehört habe. Den will ich nutzen, wollte ich eigentlich machen, aber dann ist ich habe schon Restaurants, ich habe schon alles gefunden und so weiter und dann Pandemie, aber das werde ich trotzdem machen und das, glaube ich, hilft. Und vielen Dank, weil es hilft, den Kopf zu befreien und auch mal sich selbst zu emanzipieren und das, wo auf dem Weg, den ich selber bin, Gefühl habe, ja, das macht schon alles Sinn. Vielen Dank dafür.
Danke dir, Fusum, für diesen schönen Raum, das schöne Gespräch und ich freue mich sehr, wenn wir in anderen Zeiten nochmal zusammenkommen und ich mal vielleicht so einen Erzählabend beiwohnen kann.
Ja.
Das wäre mir eine große Freude.
Total schön.
Danke. Danke dir.
Welcome back. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Mir hat das Gespräch große Freude bereitet. Und ich habe unglaublich viel gelernt von Kübra. Wie war es für dich? Was waren deine Highlights? Bei mir sind da ganz viele Momente dabei. 3 möchte ich an dieser Stelle hervorheben. Zum einen, dass wir uns alle vor moralischer Überlegenheit hüten sollten. Es reicht einfach nicht aus, sich auf der richtigen Seite zu wähnen und das Gegenüber damit zu konfrontieren bzw. sie zu verurteilen. Denn wer von uns macht schon alles richtig? Und geht es überhaupt um richtig und falsch? Ich denke nicht. Und es führt uns offensichtlich nicht weiter. Das Podiumsgespräch am Vorabend ist dafür ein tolles Beispiel. Es ging nicht um das Suchen der Unterschiede und das künstliche Herstellen von Kontroversen, sondern um das Zuhören, Verstehen, die Perspektiverweiterung durch den ehrlichen Dialog und den empathischen Umgang. Denn wenn der Weg das Ziel ist, geht es darum, die eigenen Werte nicht nur vor sich oder anderen herzutragen, sondern zu leben, und zwar im Hier und Jetzt. Zweitens, wer bestimmt eigentlich, womit wir unsere Zeit verbringen, fragt Kypra. Laufen wir nur denjenigen hinterher, die die Themen setzen und uns immer einen Schritt voraus sind? Reagieren wir nur und kommen nie selbst ins Agenda-Setting? Das hat mich nachdenklich gemacht über unseren aktuellen Diskurs und die Rollenfestlegung. Kypra hat für sich entschieden, dass sie nicht mehr bereit ist, die intellektuelle Putzfrau zu spielen. Wie ist es bei dir? Räumst du nur auf oder gestaltest du? Dazu passt mein dritter und letzter Punkt. Don't ask for permission. Frage nicht nach Erlaubnis. Dieser Satz hat mich sehr getroffen, weil er einen großen Teil meines Lebens widerspiegelt, in dem ich dachte, ich müsse aufgefordert werden oder irgendjemand müsse erlauben, dass ich etwas tun kann, tun darf. Der Podcast ist ein konkretes Ergebnis, dass ich nicht mehr darauf warte, bis jemand mir sagt, ich könne mich öffentlich einmischen und meine Stimme erheben. Sondern im Gegenteil, einfach zu machen, sich und andere zu empowern, sodass wir irgendwann ganz, ganz viele sind, die im öffentlichen Raum zu hören sind, bis wir unüberhörbar sind. Das wäre doch was, oder? Mit optimistischen Grüßen und einen riesengroßen Dank für dein Ohr und deine Zeit. Peace, Love and Harmony. Dein Futsal.